Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 kompakt.
In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi läuft das Gipfeltreffen der G20-Staaten. Stolzer Gastgeber, der indische Premier Narendra Modi, der sich damit auch vor den Wahlen in Indien im kommenden Jahr so ein bisschen als internationaler Staatsmann zu präsentieren versucht. Die entscheidenden Verhandlungen bei so einem Gipfel aber, die finden schon immer vorher statt. Das mühsame Ringen um eine gemeinsame Abschlusserklärung. Es war die Frage, ob sie überhaupt zustande kommt mit Blick auf die Ukraine. Aber Stefan Detjen in Neu-Delhi, was man hört und liest, soll es einen Minimalkonsens geben?
Ja, es gibt eine ausführliche gemeinsame Abschlusserklärung, die ist vor etwa 2 Stunden vorgestellt worden vom indischen Premierminister Narendra Modi. In der Tat hat es vorher viele Zweifel gegeben, dass man sich einigen kann, weil es auch hier wieder den Hauptstreitpunkt Krieg gegen die Ukraine gab. Wie würden sich die G20 dazu positionieren? Im letzten Jahr auf dem G20-Gipfel in Bali haben die G20 eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, die sich als eine recht deutliche Verurteilung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine lesen ließ. Viele Beobachter haben uns vorher von den Verhandlungen berichtet, da gäbe es doch jetzt viele Widerstände. Man wolle nicht Russland noch einmal in der gleichen Weise provozieren. Deshalb lesen wir jetzt eine Erklärung, die sich zu dem Krieg in der Ukraine äußert, die schärfste Formulierungen der Erklärung von Bali nicht mehr beinhaltet. Damals war davon die Rede, es gebe unterschiedliche Meinungen, aber die Mehrheit der G20 verurteilten den Krieg aufs Schärfste. Jetzt heißt es in der Erklärung, alle Staaten müssten sich oder keine Staaten dürften Gewalt gegen andere suchen, Landeroberungen vornehmen oder gegen die territoriale Integrität oder Souveränität oder gegen die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates vorgehen. Das wird dann von Bundeskanzler Scholz als eine erneute kritische Positionierung der G20 gegenüber dem Krieg in Russland interpretiert. Wir können ihn hier kurz hören.
Und deshalb ist es wichtig, dass erneut hier klare Worte gefunden worden sind, die deutlich machen, dass die territoriale Integrität eines Staates wie der Ukraine nicht einfach mit Gewalt des Nachbarn in Frage gestellt werden kann.
Also Olaf Scholz deutet da noch ein Wort hinein, eben das in der Erklärung explizit nicht steht, nämlich dass es bei diesem Satz konkret um die Ukraine geht. Aber man kann es eben so verstehen. Es bleibt dabei, das ist ein Kompromiss. So deutlich wie auf Bali vor einem Jahr positionieren sich die G20 nicht mehr. Aber es ist gelungen, erstens eben eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden und dann zweitens doch ein Prinzip gemeinsam zu bekräftigen. Mhm. Und zwischen den Zeilen mag man das dann und kann man das so lesen, dass man eben deutlich macht, dass Russland gegen dieses Grundprinzip der G20, der G20 verstoßen hat.
Wie unterschiedlich man sowas deuten kann, das sieht man auch daran, wie Russland darauf reagiert hat, dass nämlich die Erklärung als ausgewogen bezeichnet hat. Das lässt ja auch schon aufhorchen. Wie schwierig war es denn überhaupt, sich darauf zu verständigen?
Ja, da wurde ja nächtelang durchverhandelt, das haben wir gehört. Die Sherpas, also die Verhandlungsführer der Staats- und Regierungschefs, waren ja schon seit etwa einer Woche hier in Delhi, haben sich getroffen, haben gerade über diese Passagen verhandelt und wir haben dann natürlich auch gefragt, wie ist dann dieser Kompromiss zustande gekommen? Und der Verhandlungsführer der indischen Präsidentschaft, Amitabh Kant, machte dann deutlich, dass es besonders die Staaten des globalen Südens waren, die hier mit Indien zusammengearbeitet haben.
On the Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia.
Also, Amitabh Kant sagt hier gerade zu dieser Ukraine-Klausel, habe man besonders intensiv mit Indonesien, Brasilien und Südafrika zusammengearbeitet. Und das sind die Staaten, die eben auch vor und dann in der Zukunft nach Indien die G20-Präsidentschaft innehaben.
Das also zur Erklärung. Thematisch ging es außerdem ums Klima, um Schuldenerleichterungen möglicherweise für ärmere Länder. Ist man da konkreter geworden?
Da hat es Festlegungen gegeben, das war eines der Ziele und gerade die westlichen Staats- und Regierungschefs Olaf Scholz, Joe Biden, der amerikanische Präsident, haben sich und wollten sich das ganz gezielt zunutze machen, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ja ebenso wie der russische Präsident Putin diesem Gipfel ferngeblieben sind. Also das war eine Möglichkeit der westlichen Staats- und Regierungschefs, sich den Ländern des globalen Südens in besonderer Weise zuzuwenden. Und da hat man dann auch Zusagen gemacht, etwa soll die Weltbank gestärkt werden. Auch Deutschland stellt dafür Mittel in Höhe von 35 Millionen Euro bereit, als Hebel dann, damit die Weltbank in großer Höhe von etwa 200 Milliarden Dollar erweitert. Einfacher Kredite an Schwellenländer, an aufstrebende Wirtschaftsmächte, an Länder des globalen Südens vergeben kann, um die insbesondere bei ihren Maßnahmen zur Anpassung an die Energiewende und den Klimawandel zu unterstützen.
Jetzt findet dieser Gipfel ja in einer Zeit statt, wo sich global so einiges wieder neu ordnet. Was ist Ihr Eindruck, wie ist die Stimmung auf diesem Gipfel?
Naja, die ist zum einen sehr deutlich von dem indischen Selbstbewusstsein geprägt. Wenn man hier durch Delhi fährt, auf dem Weg zum Konferenzort, dann sieht man eine Stadt, die tja fast wie im Wahlkampf ist. An den Straßen überall Bilder von Narendra Modi, dem indischen Ministerpräsidenten, der in einem Jahr sich bei Wahlen erneut zur Wiederwahl stellen will, sich hier als, Sie haben das ja auch angedeutet, als globaler Staatsmann von internationalem Gewicht präsentiert, diesen Gipfel nutzt, man muss wohl fast sagen, zu Wahlkampfzwecken, etwa das Logo dieses G20-Gipfels, eine aufgehende Lotusblüte, ähnelt frappierend dem Logo der Partei Narendra Modis, der BJP.
Stefan Dietjen in Neu-Delhi, vielen Dank.